Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Rüdiger Maas ist Psychologe, er ist Gründer und Leiter des Instituts für Generationenforschung. Er hat untersucht, wie die Deutschen in Sachen Corona ticken, was die Akzeptanz der Maßnahmen angeht. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, grüß Sie.
Wie groß ist die Akzeptanz, die Corona-Akzeptanz in Deutschland im April 2021?
Nicht mehr gut, also nicht mehr hoch. Also wir hatten jetzt die niedrigsten Werte für die Akzeptanz der Maßnahmen der Regierung gemessen für uns. Also wir führen alle zwei Wochen diese Befragungen durch bundesweit. Und momentan sind sie so schlecht wie noch nie.
Wobei ich vollkommen subjektiv den Eindruck habe, dass gerade sich wieder etwas dreht und die Mehrzahl in Deutschland dafür ist, jetzt doch einen harten oder härteren Lockdown zu machen.
Das auf jeden Fall, aber das macht die Regierung ja nicht. Also es geht um die Maßnahmen der Regierung. Also in der Tat fordern viele einen richtigen harten Lockdown, weil sie sehen in anderen Ländern, die den harten Lockdown gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel Portugal, da geht es jetzt wieder bergauf.
Die Akzeptanz in der ersten Welle, also wir sprechen dann vom Jahr 2020, war, glaube ich, sehr, sehr hoch. Das hat sich jetzt doch deutlich verändert. Warum?
Also die war wirklich sehr hoch. Das hatte damit was zu tun, dass wir da sehr gut rein und wieder rausgingen. Wir haben sehr schnell reagiert. Die Leute waren sehr vorsichtig, haben das Ganze noch mit hohem Respekt gezollt. Und viele forderten auch diesen Lockdown, der dann auch sehr schnell umgesetzt worden ist. Und im Vergleich zu allen Ländern war ja Deutschland sehr weit vorne.
Ja, dann kam der Sommer des Jahres 2020. Alle haben gedacht, es ist gelaufen und dann kam die zweite Welle.
Naja, bis auf die ganzen Virologen, die immer gewarnt haben, man soll sich vorbereiten und da ist eben nichts passiert. Und die zweite Welle, da sind wir in Anführungszeichen zu naiv, Reim hat zu wenig auf die Wissenschaftler gehört und es hieß noch, ja, wir machen jetzt den Lockdown im November, damit wir alle wieder Weihnachten feiern können.
Ja, das war es nicht. Komplett anders gekommen, inklusive einer Teststrategie, die offenkundig nicht funktioniert hat und vor allem einer Impfstrategie, wo dann am Ende des Tages sehr viele Fragezeichen im Raum stehen.
Naja, vor allem, weil wir auch Herstellerland sind. Also man hätte vieles da agieren können. Im Nachhinein ist natürlich immer alles einfacher. Aber in anderen Ländern ging es eben auch. Und wir haben jetzt in England über die Hälfte geimpft. Wir haben in Israel eine hohe Impfrate. Und wir hätten auch dieses Potenzial gehabt in Deutschland.
Und Sie waren vor einem Monat in einem Land namens Pakistan und haben dort festgestellt, das haben Sie mir vor der Sendung gerade zugeschoben, dass die in bestimmten Bereichen deutlich besser sind als wir in Deutschland.
Genau, also vor allem im Umgang mit Hygiene und überhaupt in der Ernstnehmen von Corona. Also da gibt es keinen, in Anführungszeichen, Querdenker oder irgendwas. Es fand eine viel größere Aufklärung statt. Und was die gemacht haben, in einigen Dörfern, zum Beispiel im Hunza Valley ganz im Norden, da haben die ganze Dörfer komplett durchgetestet und einen Monat später wieder getestet, um zu schauen, wie sind da die Inzidenzen, wie bewegt sich, wie bewegen sich da die Infizierten. Ja. Und da sind die einfach weiter gewesen als wir, muss man sagen.
Ja. Also von Pakistan hört man ja bei uns coronatechnisch so gut wie nichts. Wie sind da plus minus die Infektionszahlen, auch die Todeszahlen?
Also man sagt immer, oder auch von unseren Instituten heißt immer, das sind die Zahlen werden dort geschönt. Ich vor Ort habe das eigentlich nicht so wahrgenommen. Also ich habe wahrgenommen, dass das sehr ernst genommen wird, die Leute Masken tragen. Überall gibt es auch Masken, die sind frei, die kosten nichts. Und auch überall Desinfektionsspender, ähnlich in der Türkei oder in vielen anderen Ländern auch.
Gut, aber nochmal auf die Todeszahlen zu kommen oder auch auf die Situation in den Krankenhäusern. Mit welchen Eindrücken sind Sie da zurückgekommen nach Deutschland?
In den Krankenhäusern selber war ich nicht. Ich habe dort ja eine Generationenforschung eigentlich betrieben. Das mit Corona war nur am Rande, das ich mitbekommen habe. Da hatte ich den Eindruck, es wird ernst genommen. Wie hoch die Todeszahlen waren oder das weiß ich nicht. Aber damals war die offizielle Rate unter 1%.
Okay. Wie viel berufliche Zeit haben Sie im vergangenen Jahr mit Corona verbracht?
Oh, fast ausschließlich. Es war das ganze letzte Jahr monothematisch Corona, wenn man so möchte.
Ja, welche Untersuchungen im Einzelnen haben Sie zu Corona angestellt?
Naja, wir haben alle zwei Wochen haben wir bundesweit Befragungen gemacht in der ganzen Republik, um daraus Daten zu generieren. Das war für uns ganz spannend, weil wir wollten herausfinden, welche Werte sind stabil, welche sind Interaktionen. Also das heißt, die unter 25-Jährigen, welche Werte behalten die über die Monate hinweg? Mhm. Und wo gibt es Effekte, die sich nach oben und unten durchschlagen und umgekehrt? Was ist bei den Älteren? Was schlägt sich durch oder auch nicht? Und wir haben da eine Untersuchung gemacht, das ist mittlerweile eine einzigartige Untersuchung.
Für wen haben Sie die gemacht?
Erstmal nur für unsere Studienzwecke, weil wir herausfinden wollten, gibt es sowas wie die Generation Z, gibt es sowas wie die Generation X oder wie auch immer, oder ist das immer ein gesellschaftliches Gesamtphänomen? Und ja, das wollten wir untersuchen und deswegen haben wir eine Langzeitstudie jetzt gemacht. Wir wussten damals nicht, dass Corona ein Jahr lang geht. Aha. Dachten, das ist erst kurz, aber dann hat uns natürlich auch die Forscherneugier gepackt und dann haben wir das wirklich alle zwei Wochen durchgezogen.
Also die Generation Z, das nur zur Erklärung, das sind die Jungen,
genau, das sind die
25?
Genau, die unter 26, 25-Jährigen. So, die werden populärwissenschaftlich so bezeichnet oder mediensprechmäßig. Ja.
Wie gehen die wertetechnisch mit Corona um?
Die waren am Anfang sehr euphorisch tatsächlich.
Euphorisch?
Ja, im Sinne von, das ist vielleicht mal was Neues, es ist was Interessantes und es kann vielleicht der Menschheit gut tun, weil es vielleicht auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Wir werden alle ein Stück digitaler. Ja. Also da hatten wir eine hohe Akzeptanz. Wir hatten 80% in der ersten Umfrage, die gesagt haben, sie sehen das erstmal auch positiv, was da jetzt passiert. Die sind dann auch von der Realität eingeholt worden. Während die zum Beispiel die über 40-Jährigen, haben das am negativsten gesehen. Aha. Dann wieder die über 65-Jährigen wieder okay, also neutraler. Aber die über 40-Jährigen hatten am meisten Angst, weil denen wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Plötzlich gab es bestimmte Arbeitsfelder nicht mehr. Plötzlich gab es, wie geht es weiter, ich muss mein Haus abzahlen und so weiter. Die hatten am meisten Ängste und waren auch am vulnerabelsten für Verschwörungsmythen oder für Alternativfakten. Laut unseren Untersuchungen.
Gehen Männer anders mit Corona um als Frauen?
Da haben wir nur minimale Unterschiede gemerkt. Also wir haben insgesamt bei einer Online-Befragung machen immer mehr Frauen mit. Mhm. Das ist auch immer interessant. Also wir hatten immer 60 zu 40. Wir brauchten dann immer noch Studien danach, um dann den Ausgleich zu machen. Aber sonst haben wir da weniger Unterschiede gemerkt. Überhaupt werden die Geschlechterunterschiede immer geringer, je jünger wir auch gehen.
Ist die Akzeptanz in Ostdeutschland, was zum Beispiel Corona-Maßnahmen oder Corona-Einschränkungen angeht, geringer als in Westdeutschland?
Also wir hatten in Ostdeutschland immer eine höhere Kritik an Maßnahmen und ein höheres Hinterfragen, ob Corona überhaupt existiert.
Und das folgt dann mit welchem Ergebnis?
Naja, da hatten wir auch einen höheren Anteil an sogenannten Verschwörungsmythiker oder Verschwörungsgläubigern. Den hatten wir tatsächlich in Ostdeutschland, gemessen an den anderen. Also ich sage mal 40, 50 Jahre ungefähr. Ostdeutschland, da ist die Chance höher, ein Verschwörungsgläubiger zu sein, als jetzt ein 20-Jähriger aus Stuttgart.
Ist die soziale Schichtung, was die Wahrnehmung und die Akzeptanz von Corona angeht, unterschiedlich?
Haben wir auch untersucht. Also je höher der akademische Bildungsgrad, desto weniger verschwörungsgläubig war man. Das hat viel damit zu tun, dass ich bestimmte Abläufe besser nachvollziehen kann, wie Wissenschaft agiert, wie schnelllebig Wissenschaft ist, wie schnell sich das wechselt. Und was wir festgestellt haben, ist, dass Verschwörungsgläubiger ein geringeres Verständnis haben für abstrakte Zahlen, für exponentiellen Wachstum oder für was überhaupt im Abstrakten vorhanden ist.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Rüdiger Maas, der als Psychologe und Generationenforscher unterwegs ist. Ein Mann aus dem Allgäu. Das Allgäu verbindet man immer mit großer Bodenständigkeit, Herr Maas, aber nicht mit einem Menschen, der wie Sie wie viele Länder dieser Welt schon bereist hat?
168.
168. Okay, das erste Land, in dem Sie waren, außerhalb von Deutschland, wissen Sie noch?
Das allererste, der wahrscheinlich.
Italien vermutlich.
Ja, genau, Italien oder Österreich dann in dem Fall, weil man ja früher mit dem Auto immer hingefahren ist.
Das letzte weiß ja ich noch, Pakistan.
Genau.
Wir haben eingangs der Sendung drüber gesprochen.
Genau.
Woher kam bei Ihnen dieser Drang, nach außen zu gehen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich wollte die Welt sehen und je fremder oder je andersartiger das ist, ne, ich komme aus einem kleinen Dorf, da war eben alles sehr, sehr klein und genau das Gegenteil wollte ich eigentlich. Ich wollte die Welt tatsächlich sehen und da kam so ein Drang in mir auf, wie so ein Forscherdrang. Ne?
Ja. Was waren die fremdesten und entferntesten Länder, die Sie bereist haben?
Also das für mich entfernteste Land war Tuvalu. Das ist ein Land, wo ich, ich muss 12 Stunden nach Singapur fliegen, von Singapur nochmal 12 Stunden nach Fidschi und dann nochmal 4 Stunden auf Tuvalu. Und das ist ein sehr schwer zu erreichendes Land, weil dort es nur Flüge quasi von Fidschi oder von Kiribati oder Kiribati, okay, sagt man eigentlich, gibt und die eben nur ein, zweimal in der Woche. Und die immer ausgebucht sind. Also man muss schon ein Jahr vorher das organisieren.
Aha.
Das ist ein Land, das aber nur insgesamt 1000 Gäste hat im Jahr.
Okay. Was haben Sie dort gemacht?
Influencer untersucht. Es gibt sogenannte Reiseinfluencer, die jedes Land auf der Erde sehen wollten. Und aha, dort habe ich welche getroffen, habe die interviewt, weil es ist ein ganz, ganz interessantes Land. Das hat nämlich als Länderdomain TV, aha, und verkauft diese Domain. Das ist das größte Einkommen des Landes, ist quasi die Domain. Ja. Also am anderen Ende der Welt wird über Internet Geld gemacht.
Sie waren, glaube ich, auch in Usbekistan und Tadschikistan und haben dort was gemacht?
Auch in Afghanistan, also in den ganzen Star-Ländern sozusagen.
Aha.
Gereist und geforscht, das, was ich immer mache, ja.
Ja. Was haben Sie in Tadschikistan erlebt?
Tadschikistan bin ich in Dushanbe, das heißt übrigens Montag übersetzt, das ist die Hauptstadt, gelandet, aha, und bin dort komplett den Dreck rauf bis an den fünf Seen und bin dann rüber nach Samarkand, nach Usbekistan. Habe also quasi, bin so an dem Ausläufer vom Himalaya, ja, entlang. Das ist eine Gegend, die Marco Polo als die unwirklichste auf der Welt beschrieben hat, als sehr grau. Und so war es dort auch, sehr grau und ein sehr, sehr eigenes Volk in Zentralasien, muss man sagen.
Gastfreundliches Volk?
Das sind sie überall, finde ich, auf der ganzen Welt. Also ich habe eigentlich auf der ganzen Welt Gastfreundschaft erlebt, muss ich sagen. Aber ich komme auch aus dem Allgäu, wo man eher da eine andere Mentalität gewohnt ist. Von dem her finde ich das immer anders. Ja.
Wie viele Sprachen können Sie inzwischen?
Ich habe 6 gelernt, aber ich kann ja nicht mal richtig Hochdeutsch. Ne?
Also Hochdeutsch können Sie hervorragend. Und wenn das der Maßstab ist für die anderen Fremdsprachen, da bin ich bei Ihnen relativ sicher, dass da noch einige Sprachen dazukommen. Sie können Japanisch?
Ja.
Die schwerste Sprache, die Sie gelernt haben?
Die Sprache, auf die man sich am meisten einlassen muss, weil die so anders ist. Die ist wirklich, aha, komplett anders wie Deutsch. Eine andere Grammatik, alles anders. Eine andere Schrift, eine andere Logik. Und das war das Schwierigste für mich, dieser Logikbruch zu akzeptieren, einfach mal Kopf ausschalten und tatsächlich nur über Kopieren lernen.
Aha. Chinesisch auch inzwischen?
Hab ich gelernt, ist leicht, aber die Tonation ist mir zu schwer. Also man spricht es ein bisschen falsch aus und schon heißt es immer was anderes. Das war dann doch nicht meins.
Sie haben jetzt nochmal eine Frage gestellt, Ihren Probanden. Was hast du aus einem oder was hast du nach einem Jahr Corona gelernt? Ergebnisse?
Genau, also wir haben ja jetzt ein Jahr eine völlig andere Situation für alle Menschen. Also viele wurden ja in die digitale Welt gedrängt sozusagen. Sagen, wir haben gefragt, Corona-Gläubige, also die davon ausgehen, dass es Corona gibt, und Leute, die davon ausgehen, Corona ist in irgendeiner Form ein Mythos oder die eben an Verschwörungstheorien glauben. Was hast du aus einem Jahr Corona mitgenommen, gelernt? Und da hatten wir, dass Verschwörungsgläubige nur zu 2% Angaben irgendwas Sinnvolles gelernt haben. Also meistens waren die Angaben wie, ich habe gelernt, dass die Regierung uns betrügt oder, aber ja, für mich selber nichts mitgenommen. Und Menschen, die an die Corona-Pandemie glauben, sozusagen, die haben zu 68% irgendwas gelernt im letzten Jahr. Die haben eine Fremdsprache gelernt, irgendwas aktiv gemacht, aktiv für sich mitgenommen. Und das zeigt uns den Habitus, den beide haben. Also die erste Gruppe, die quasi nichts mitgenommen hat, die hat so eine erlernte Hilflosigkeit für sich in Anspruch genommen und dadurch eher passiv.
Macht denn diese strikte Zweiteilung, so wie Sie es gerade beschrieben haben, Sinn oder gibt es da nicht auch eine Grauzone dazwischen? Also Leute, die das Coronavirus nicht leugnen, aber sagen, Kinder, man muss Kollateralschäden anders gewichten, man darf nicht alles so sehen, wie die offizielle Politik es vorgibt.
Naja, wir haben jetzt für diese Erhebung haben wir tatsächlich das sehr schwarz-weiß gemacht. Also glaubst du an Corona, glaubst du nicht? Was hast du aus dem Jahr mitgenommen? Um einfach auch zu sehen, was ist da für eine Psyche dahinter? Und da hatten wir dann tatsächlich eher die emotional labilen, die dann eher Corona in Zweifel gezogen haben und dadurch auch eine höhere Vulnerabilität zum Beispiel an Depressionen. Warum? Weil ich mich eher passiv verhalte. Das heißt, ich bin nicht aktiv dagegen vorgegangen, habe für mich irgendwie das Maximalste rausgeholt und habe die Situation aus einer anderen Perspektive wahrgenommen.
Haben Sie Leute, die jetzt dieser Gruppe sich zugehörig fühlen, auch gefragt, wie sie auf die Idee kommen, dass die Maskenpflicht Freiheitsberaubung oder Folter sei?
Naja, das ist ja der Narrativ, in dem die dann aufgehen. Also man muss sich vorstellen, die meisten YouTuben dann oder googeln dann ihre Dinge und dann irgendwann ist der Algorithmus, den sie dann selber bespielt haben, der zeigt ihnen dann immer wieder neue Dinge. Und sie kriegen ja auch dann, wenn sie in solchen Gruppen aktiv sind, sie kriegen ja auch kein Korrektiv. Das heißt, wir waren auch aktiv auf solchen Gruppen, um das zu untersuchen, haben da bestimmte Gegenposts gemacht und man kriegt ja sofort richtige Hate-Kommentare, also richtige Hass-Kommentare. Da bleibt man dann nicht lang, wenn man nicht der Meinung ist. Also rutscht das Ganze immer in eine extremere Richtung, weil je extremer ich dann auch in Richtung Verleugnung quasi kommentiere, desto mehr Likes kriege ich. Und das ist ja genau die Zielgruppe für solche Leute. Das waren ja oft Leute, die eher einsam sind, die eine geringere eine geringere auch physische Freundschaftsgruppe haben, die da eben sehr stark aufging.
Bedeutet das, dass sich da eine Art Wagenburg-Mentalität entwickelt, aus der man eigentlich kaum herauskommt?
Naja, viele werden einfach stiller. Die werden ein Stück stiller, wenn sie merken, vielleicht stimmt es ja doch nicht, was sie sagen. Also die werden ja nicht ihr Leben lang daran glauben, irgendwann werden die ja auch eingeholt von der Realität. Die werden dann im Endeffekt stiller. Manche sagen auch, ich kann ja bei bestimmten Leuten das nicht ansprechen und so weiter. Und manche, die bleiben einfach starr in ihrer Welt. Ich gebe das auch so leicht nicht auf. Also ich gebe ja auch mein Weltbild nicht einfach so her.
Wie viele verschiedene Generationen gibt es da, die man psychologisch, soziologisch sinnvollerweise heute noch unterteilt?
Also in der Populärwissenschaft eben diese fünf, die stille Generation, die sogenannten Babyboomer, das waren jene, wo es eine große Kohorte gab, große Geburtenschwemme.
Also Jahrgänge bis Mitte der 60er?
Ja genau, 50 bis 65. Danach kam die sogenannte Generation X oder Generation X genannt. Aha. Das sind die bis 79, 80. Danach die
Wodurch haben die sich ausgezeichnet?
Naja, die waren im Kalten Krieg und sehr stark durch Individualität. Also alle, die so in den 80ern groß geworden sind, wissen das. Es gab für jede Gruppe gab es eine Nische. Also es gab verschiedene Kulturen und Subkulturen. Es gab auch immer eine Abgrenzungskultur. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt Metal gehört habe, da waren für mich die Popper, die Feindbilder. Das ist so typisch gewesen für diese Generation. Danach kam die Generation Y. Die sind mit dem Internet groß geworden. Da war es eine große Vermischung zwischen Arbeit und Freizeit. Da gab es dieses Work-Life-Balance und diese ganzen Geschichten, die da aufkamen, Bio, Vegan. Aha. Und danach kam die sogenannte Generation Z oder Generation Z. Das sind die ab ungefähr 1995 bis 2010 Geborenen.
Okay.
Das ist jetzt eher die populärwissenschaftliche Beschreibung, muss man eben dazu sagen. Jetzt kommt die Generation Alpha. So. Das ist jetzt keine richtige soziologische Begrifflichkeit, sondern eher was im Werbe- und Marketing.
Diese Generation Z haben Sie sich sehr genau angeguckt.
Genau, genau.
Wie und wodurch zeichnet die sich aus?
Also die sind zum Beispiel 3,6 Millionen weniger als die Generation X, dadurch die kleinste Altersgruppe, die wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg und die komplett aufgewachsen sind mit Social Media und schon als Babys sozusagen Internet, Handy, Smartphone, diese ganzen Dinge hatten. Aha. Und eine völlig andere Art jetzt zu leben, zu kommunizieren. Und Eltern hatten in der Regel, waren die alle sehr wohlhabend, also die sind komplett überbehütet aufgewachsen, es gab nichts, was die nicht hatten. Und da sehen wir tatsächlich einen Unterschied. Die anderen, da kann man diskutieren, ob es die gibt, aber bei der Generation Z haben wir jetzt über unsere Langzeitstudien immer wieder Unterschiede festgestellt.
Diese Generation Z, wie findet die sich eigentlich in der analogen Welt zurecht?
Da sehr langsam, also die sind in der digitalen Welt unfassbar schnell, die lesen bis zu 400 Nachrichten am Tag, also ne, schreiben Messages oder was auch immer und entscheiden und kriegen die ganze Zeit auch Werbungen, so wie wir alle, die fassen ihr Handy 4.000 bis 5.000 Mal am Tag an, in der Tat so, und entscheiden sich binnen Sekunden, ob sie irgendwas sehen wollen oder auch nicht. Das ist immer alles am Daumen ausgerichtet, wir haben einen 10-fach größeren Daumenabdruck im sensomotorischen Kortex mittlerweile und da reagieren die sehr schnell. Trainieren 4 bis 6 Stunden diese digitale Welt in ihrer Jugend und dadurch bleibt die analoge Welt sehr untrainiert und da sind sie sehr langsam. Also alles, was analog ist, werden sofort die Eltern zur Rate gezogen. Was soll ich studieren, was soll ich machen, wo soll ich hin und so weiter und so fort. Da die Eltern eben sehr wenig in der digitalen Welt mitkriegen, was die Kinder sind, sind die sehr dankbar, dass in der analogen Welt dann die großen Behüter sein können und nehmen das auch dankbar an, diese Rolle. Und dadurch haben wir eine Generation, die sehr unsicher ist in der analogen Welt. Man muss auch dazu sagen, diese Generation ist komplett aufgewachsen mit Bewertungsportalen, die denen immer die Meinungen vorgibt. Die sagt, okay, das hat nur 4 Sterne, das hat 5 Sterne, das hat nur 3 Sterne, wo gehe ich hin? Und wir müssen uns jetzt selber auch mal entscheiden, wenn wir zum Beispiel ein Hotel buchen, und das hat eine super Homepage, aber nur 3 Sterne bei Booking.com, würden wir das machen?
Aha. Wie groß ist das Anspruchsdenken dieser Generation Z?
Na, sehr groß, weil natürlich die immer Mittelpunkt waren von ihren Eltern und dadurch auch sich selber auch immer Mittelpunkt sehen. Es gab auch nie eine richtige Ablösung bei den Eltern. Eltern sind auch keine Ablösungsobjekte mehr an der Stelle.
Eins noch zur Generation Z, also die plus minus 25-Jährigen, beziehungsweise eigentlich die unter 25-Jährigen. Wie wichtig ist für die Individualität, Selbstverwirklichung, selbstbestimmtes Leben, Ellbogeneinsatz?
Dieser Ellbogeneinsatz, den schreibt man eher den Babyboomern zu, sage ich jetzt mal. Aber so dieser für uns Ältere, der Blick, dass der eher eher an sich gedacht wird, das ist immer so eine Zuschreibung, die haben wir alle. Wir alle leben in Deutschland so, muss man dazu sagen. Also die Generation Z, der wird eher ein Kollektiv, also eher im Mainstream untergehen, zugeschrieben aus unserer Sicht der Älteren.
Okay. Sie haben vorhin am Beispiel des Daumens versucht aufzuzeigen, was diese neue digitale Welt mit unserem Gehirn macht. Ist das eingehend erforscht inzwischen?
Ja, da gibt es sehr viele Forschungen. Es wird wahrscheinlich auch im nächsten ICD-11, das dann rauskommt, ist die internationale Klassifizierung eben von psychischen Störungen oder insgesamt von Krankheiten. Da wird Internetsucht aufgenommen werden. Man diskutiert gerade Nomophobie, das ist die Angst, das Handy nicht dabei zu haben. Es gibt Leute, die so eine Art Phantomschmerz haben, wenn sie das Handy nicht dabei haben. Aha. Sprich, es vibriert irgendwo, obwohl ich mein Handy aus habe oder nicht dabei. Oder Menschen, die sagen, bevor ich mein Handy vergesse, vergesse ich lieber meinen Schlüssel oder Geldbeutel. Oder wenn das Handy nur noch einen Balken hat, unsicher werden oder Angst haben. Oder wenn das Handy nicht auffindbar ist, dann sich überhaupt nicht mehr konzentrieren können. Solche Phänomene haben wir und die haben wir flächendeckend.
Was bedeutet das beispielsweise für unsere Konzentrationsfähigkeit?
Also man hat festgestellt, allein wenn das Handy nur in der Nähe liegt, dass wir unkonzentriert sind und weniger an den Flow-Effekt gelangen können. Wenn das Handy vibriert ja auch ständig oder wir kriegen Messages, wir werden ja jedes Mal wieder rausgerissen. Also wir haben da tatsächlich einen Unterschied. Wir haben eine hohe Ausschüttung an Dopamin und Oxytocin durch die ganzen Social-Media-Dinge, durch die ganzen Likes. Ah. Muss ich vorstellen, wenn man jetzt 50 plus ist und man postet was auf Facebook und kriegt 3 Likes, affiziert es uns Erwachsene jetzt weniger. Aber wenn ich jetzt 14 bin und ich kriege zu wenig Likes, dann macht es richtig was mit meiner Psyche, da passiert was. Deswegen haben wir bei den Jüngeren eher ein passiveres Nutzen. Also ich folge lieber Influencern, anstatt ich selber irgendwas poste, da probiert man sich ja am Anfang aus, bekomme ich zu wenig Likes, gehe ich hier in die passive User- oder Nutzerrolle.
Welche Auswirkungen hat all das auf die Fähigkeit zu entspannen, zur Ruhe zu kommen?
Das haben wir auch bei Corona gemerkt, dass eigentlich niemand so richtig zur Ruhe gekommen ist. Also keiner, auch wir Erwachsenen nicht. Wir sind alle in den digitalen untergegangen und haben halt einfach diese Freizeit kompensiert mit anderen Dingen. Ich habe zum Beispiel 3 Bücher geschrieben in der Zeit, ja.
Das heißt, diese medial befeuerte Entschleunigung, über die dann auch diskutiert wurde, das war eher ein Luftballon?
Ja, und wie schaut denn das aus, dass ich mal einen Tag mein Handy nicht nutze? Und dann bin ich doch schon wieder drin in dem Ganzen. Also wir können uns auch alle gar nicht mehr so richtig lossagen.
Ja, also diese Veränderungen, die im Gehirn passieren, würden Sie sagen, die Gefahr besteht darin, dass man da tatsächlich auch psychisch Schaden nimmt, wenn man übertreibt?
Wie bei allem, wenn man übertreibt, tatsächlich. Also davon gehe ich aus. Wir wissen aber, dass die Jugendlichen zwischen 4 bis 6 Stunden, teilweise sogar 7 Stunden am Tag mit dem Handy im Netz sind, 80% davon Social Media. Dadurch haben wir eine digital trainierte Tatsache. Wir haben ganz, ganz wenig analoges Training. Und da merken wir, dass die Jugendlichen halt einfach entscheidungsärmer sind, langsamer sind in der analogen Welt und eben auch unsicherer. Das kommt eben durch dieses wenige Training.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit dem Psychologen Rüdiger Maas, von dem wir wissen, dass er aus dem Allgäu kommt und wie viele Länder waren es?
168
Länder bereist hat. Also mit diesem ökologischen Fußabdruck kommt man auch nicht ins Paradies. Wir haben gerade The Cure gehört. Das ist die Musik, mit der Sie groß geworden sind.
Ja.
Konzert auch gesehen von The Cure?
Genau.
Wie lange ist es her?
15 Jahre, das war auf dem Brave Gothic Event sozusagen, da kamen die dann als letzten Kick.
Gothic war eine Geschichte, der Sie irgendwie mal sehr nahe gestanden?
Ja, als Jugendlicher habe ich das sehr gern gehört und das ist dann so ein Artefakt, das mir noch bleibt, das wahrscheinlich heute niemand mehr kennt. Ja.
Gibt es da eigentlich auch noch Fotos aus dieser Zeit von Ihnen?
Ja.
Wie sahen Sie da aus?
Schwarz? Ja, seid ihr abrasiert, lange Haare und die Geschichte, langen Ledermantel und so war halt meine Jugend. Ja. Etwas, was heute gar nicht mehr existiert. Wir haben keine Subkulturen.
Piercings aller Art, Ringe aller Art?
Nee, ich hatte nie irgendwas, was dann Langzeit sichtbar ist. Also auch keine Tattoos, nichts.
Ja.
Haare wachsen wieder, ja.
Sind Sie froh, dass das alles schon so lange her ist, dass es vermutlich keine Dokumente gibt, die man jederzeit im Internet abrufen kann?
Absolut. Also wenn meine Jugend in irgendeiner Form dokumentiert worden wäre, ich hätte viel Probleme, ja.
Ja, das sieht heute komplett anders aus. Mit welchen Folgen?
Naja, mit den Folgen, dass auch viele Kleinkinder heute schon überall digital sind, ohne dass die aktiv sind, weil die Eltern aktiv sind. Die Eltern schicken alle möglichen WhatsApp-Statusnachrichten, Facebook, alle Fotos hoch von ihren Kindern. Das heißt, die Kinder haben schon eine Datenspur, die wahrscheinlich einmal um die Erde reicht, ohne dass die irgendwie aktiv selber was gemacht haben, können damit auch gar nichts mehr machen, weil im Netz bleibt es ja erstmal.
Ja. Haben Sie denn mal erforscht, woher dieser Mitteilungsexhibitionismus kommt?
Na, es ist vor allem bei den Leuten, die früher das nicht hatten. Also wir haben tatsächlich ein anderes Userverhalten. Die Jungen sind eher, wie gesagt, passiv. Die haben eher Angst, dass sie dann zu wenig Likes, dass es nicht gut ist, dass die Response halt einfach geringer ist. Und bei den Eltern ist es so, wow, ich kann mich plötzlich mitteilen. Ich habe über Facebook so eine Homepage. Und es ist ja teilweise auch lächerlich, was gepostet wird, wenn man es jetzt mal objektiv betrachtet. Aber es ist dieses Mitteilen, dieses Sharen und sich immer mehr in der digitalen Welt zurückziehen, anstatt sich in der analogen Welt zu treffen. Es ist auch so, wenn man heute irgendwas Tolles erlebt, man zieht ja sofort sein Handy raus und macht ein Foto, man genießt ja den Moment gar nicht mehr. Und es läuft auch die Erziehung. Das Kind macht irgendwas Lustiges, dann kommt sofort die Bitte der Eltern, mach bitte nochmal, ich will ein Video davon machen. Das heißt, alle positiven Aktionen des Kleinkindes sind immer Handy-assoziiert oder Smartphone-assoziiert.
Das heißt, man hinterlässt tausendfach Spuren im Netz und zweifelt die Corona-App an, weil da möglicherweise der Datenschutz verletzt wird.
Ja, also die Jüngeren haben gar nicht so einen Bezug zum Datenschutz. Also die stören sich da weniger. Es gab ja noch Demos in 87, als man eine Volkszählung machen wollte, wo man sagt, zählt nicht uns, zählt eure Tage. Das ist ja aus der heutigen Sicht absolut lächerlich. Wir haben eine Umfrage gemacht auch bundesweit während der Corona, als diese App entstand und gefragt, wie weit darf denn maximal der Datenschutz dort ausgehebelt werden, dass es funktioniert. Und da hatten wir eine Zustimmung von über 80%, die gesagt haben, bitte maximales aushebeln, damit Corona dadurch bekämpft wird. Aber unser Datenschutz war uns sehr heilig an der in Sicht. Und deswegen ist die App auch relativ uninteressant gewesen für die meisten.
Wir haben darüber gesprochen, was diese digitale Welt mit uns macht und müssen eigentlich insofern auch in die Zukunft gucken, weil diese digitale Welt sich weiterentwickeln wird. Wenn wir, um ein Land zu nennen, das Sie gut kennen, nach Japan schauen, nehmen die ein Stück weit schon vorweg, was uns noch blühen wird?
Ja, sie hatten von 20 Jahren schon ihr Ketai, also ihr Handy sozusagen, das schon internetfähig war, mit dem sie Fernsehen geschaut haben, sich gegenseitig geortet haben. Da waren wir noch analog unterwegs. Also da hätte man viele abschauen können. Man hat auch jetzt bei der Corona-Krise gemerkt, wie schnell die das machen, wie gut die mit der Digitalisierung bestimmte Krisen bewältigen. Übrigens fast alle Länder in Ostasien sind damit einfach auch ein Stück besser umgegangen, was das angeht. Da kann man viel lernen, passiert aber nicht. Also das war einer der Gründe, warum ich in Pakistan war vor einem Monat, weil dort sind 50% unter 25, die nutzen sehr stark Internet und die Älteren nicht. Also das heißt, wir haben da einen großen Bruch. Und um das zu untersuchen, weil bei uns ist das Übergang. Jeder nutzt bei uns ein Smartphone, Handy, jeder nutzt Internet. Bei uns ist es nicht so sichtbar wie in solchen Ländern. Darum haben wir das dort untersucht, um dort Studien durchzuführen, um zu erkennen, wie läuft dieser Bruch ab? Weil wir haben einfach ein anderes Verhalten. Wenn ich mit dem Internet groß geworden bin, kenne ich ein Leben ohne Internet nicht mehr.
Sie haben vorhin am Beispiel der Generation Z gesagt, der Weg geht eigentlich eher weg von dieser individualisierten Gesellschaft, in der wir groß geworden sind, eher hin zu einer Form von neuem Kollektiv.
Kann man sagen, ja.
Diese Entwicklung, würden Sie sagen, gilt nicht nur für Deutschland, sondern letztlich global?
Naja, wir sind weltweit, agieren wir in ähnlicher Weise. Das heißt, wir haben ähnliche Verhaltensweisen. Jetzt, wenn ich mal nochmal Pakistan zitieren darf, dort schauen die Leute sehr stark TikTok, dort ist Instagram weniger interessant, aber TikTok, das wird bei uns auch in dem Fall immer interessanter und das ist ja das gleiche Medium. Sowas hatten wir vor 20, 30 Jahren nicht. Also das Internet verbindet auf der einen Seite und homogenisiert auf der anderen Seite dann auch.
Manche wünschen sich ja, dass man das Rad zurückdrehen könnte oder würde in Richtung der alten, schönen, vielleicht auch schön angemalten, analogen Welt. Wird das passieren?
Nein, natürlich nicht. Also das Internet nimmt immer mehr Räume ein. Es wird immer weniger Rückzugsräume ohne Internet geben. Durch Internet of Things werden auch immer mehr Geräte, Gegenstände, vielleicht sogar Socken oder Schuhe miteinander kommunizieren. Also es wird genau in die gegenteilige Richtung gehen. Ich finde, dieses Zurückdrehen, zurück in die analoge Welt ist für mich eine sehr starke Simplifizierung von komplexen Dingen, weil das Internet uns auch sehr viele Vorteile beschaffen hat.
Werden wir, dieses zum Schluss gefragt, eine neue Form von Solidarität oder Mitmenschlichkeit jetzt in Zukunft erleben Oder mehr Ellbogen, mehr Egoismus? Was denken Sie?
Also wir hatten am Anfang der Pandemie hatten wir eine starke Solidarität, vor allem der Jüngeren gegenüber den Älteren, aber auch der Älteren gegenüber den Jüngeren, die Mitleid hatten, dass da Schule, Studium und so weiter jetzt eben anders stattfindet oder ausfällt. Das hat aber nicht lang angehalten. Im Monat später war das wieder ganz anders. Also das ist sehr stark abhängig von vielen, vielen Faktoren. Das kann man auch nicht so runterbrechen. Das hat was mit dem wirtschaftlichen Faktor zu tun. Das hat mit der Entwicklung zu tun, in welche Richtung das geht. Und jetzt vor allem bauen wir auch sehr stark Schulden auf für die Jüngeren. Auch das kann uns wieder auf die Füße fallen.
Und bei allem, was wir gemeinsam oder jeder für sich in der digitalen Welt veranstaltet, wir sollten nie vergessen, das Internet schläft nicht. Und vor allem, es vergisst nicht.
Und es saugt alle Daten.
Mit allen Folgen.
Genau.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.